Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott und willkommen. Ich möchte gleich an den Beginn stellen, ich habe einen Kaugummi im Mund. Ich leide immer wieder unter Mundtrockenheit und ich frage mich manchmal am Beginn dieser Vorträge oder auch von Weiterbildungen, ob es nicht schon auch mit dem Thema zusammenhängt, dass mir manchmal sprichwörtlich die Spucke wegbleibt. Ob dessen, was da alles passiert ist und leider Gottes auch immer wieder noch passiert in unserer Kirche, auch weltweit. Also das ist nicht Unhöflichkeit, dass ich ab und zu kau, sondern es ist einfach meinem Mund geschuldet, damit ich gut reden kann. Danke für die freundliche Vorstellung. Und wie schaut dieser Nachmittag jetzt aus? Ich möchte zuerst ein bisschen einen Input geben zu diesem Thema sexueller Missbrauch in der Kirche und kein Ende, Fragezeichen. Was tut die Erzdiözese Wien sozusagen, um Missbrauch bestmöglichst zu verhindern? Zu 100% werden wir es nicht schaffen, das ist klar. Wenn Sie Verständnisfragen haben, dann bitte ich Sie, die auch gleich zu stellen. Ich habe ungefähr so gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde mir gedacht, dass ich einen Vortrag mache, Ihnen einmal sage, was wir alles machen, auch mit meinen eigenen Fragen und Baustellen, wo ich sehe, da müssen wir noch viel tun. Und im Anschluss habe ich mir einfach gedacht, dass wir da noch diskutieren, auch das, was jetzt medial so präsent ist, ja, eben Thema Homosexualität, Thema Zölibat, Thema Macht, Thema Klerikalismus, Thema Verwaltungsgerichtshof und. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich komme mit dem Lesen der ganzen Zeitungsartikel und so weiter fast nicht mehr nach. Ja, also es ist wirklich, ich bin sehr, sehr froh drüber und ich erhoffe mir hier wirklich auch einen deutlichen Impuls für die Präventionsarbeit in unserer Kirche. Also vielleicht noch kurz hinsehen.at, das ist eben auch unsere Homepage. Und wir heißen von Anfang an so, und ich bin sehr froh drüber, weil ich glaube, genau um das geht's. Hinsehen, das ist der erste Schritt, und dann Verantwortung übernehmen und dann die Konsequenzen und die nötigen Schritte ziehen. Aber das Erste ist einmal, dass man hinschauen lernt. Ja, kurzer Blick in die nähere diözesane Kirchengeschichte möchte ich sagen. Es ist schon erwähnt worden, wir haben die zwei Jahre 1995 und 1998 eben auch mit dieser Geschichte rund um Kardinal Grohe. Es hat lange gedauert, bis hier zugestanden worden ist, ja, die Anschuldigungen sind wahr. Letztlich ist eben Kardinal Grohe erst 1998 auch auf Drängen seines eigenen Abtes eben hat er alle kirchlichen Ämter zurückgelegt. 1996 ist dann bereits vom damaligen Generalvikar Schüller, also sehr rasch, Gott sei Dank, die Ombudsstelle in unserer Erzdiözese errichtet worden. Sie ist damit die erste in Österreich gewesen. Ich weiß nicht, ob Sie das lesen können, ganz hinten. Also das ist einfach ein Symbol. Ich bin unschlagbar. In der Mitte stehen die Kinder. Mir ist wichtig, immer auch darauf hinzuweisen, dass die katholische Jungscha immer sich schon sehr stark für den Schutz der Kinder und dem Einhalten der Kinderrechte stark gemacht hat. Also die haben viel Vorarbeit geleistet. Wir arbeiten auch gut zusammen nach wie vor, Tag der Kinderrechte im November zum Beispiel. Und dann im Jahr 2006, ja, also schauen Sie mal, 10 Jahre später, gab es dann so ein erstes Dokument. Jemand, der kirchlich angestellt war, hat das vielleicht damals auch erhalten, so eine erste Regelung, Maßnahmen zur Verhinderung von sexuellem Missbrauch, Maßnahmen, Regelungen, Orientierungshilfen nennt er sich, und das findet sich dann, also sehr vieles, was damals erarbeitet worden ist, findet sich dann jetzt auch in dieser Rahmenordnung, die ich dann auch vorstellen werde, wieder. Aber mir ist wichtig, immer ein bisschen diese Zeit auch im Blick zu haben, wir fangen nicht bei Null an und trotzdem ist es so, dass wirklich viel Zeit immer wieder vergeht. Dann sind wir im Jahr 2010, das war einfach das einschneidende Jahr in unserer Kirchengeschichte in Bezug auf Missbrauch. Im Februar eben über Pater Mertes und Berlin, erst diesen Gerüchten nachgegangen, hat ehemalige Schüler angeschrieben und gebeten, wenn sie sexuelle Gewalt erlebt haben, mögen sie sich bitte an ihn wenden, und das haben sie auch getan und damit ist sozusagen ins Rollen gekommen. Und ab Februar waren dann auch bei uns, und das ist natürlich medial berichtet worden, auch im Februar waren dann bei uns eine deutliche Zunahme der Meldungen in der Ombudsstelle. Die österreichische Bischofskonferenz hat Gott sei Dank sehr beherzt reagiert, hat eben diese Tradition des Aussitzens, des Schweigens, ja, keine Stellungnahme zu geben, beendet und hat wirklich ein sehr wichtiges Dokument, die Rahmenordnung, die Wahrheit wird euch freimachen, dann im Juni herausgebracht. Und im Dezember haben wir dann gewusst, wie viele Menschen sind aufgrund der Missbrauchstaten in der katholischen Kirche ausgetreten. Es waren fast 86.000 Katholikinnen und Katholiken österreichweit. Ja. Ich habe mir die Statistik der Jahre davor angeschaut, da waren es um die 40.000 bis 50.000 jährlich. Also wirklich um einiges mehr als die Jahre davor. Ich bin sehr froh, dass wir Rückendeckung aus Rom haben, und im Blick auf diesen Vortrag habe ich doch ein bisschen weiter geschaut, also was war so vor Papst Franziskus, und da bin ich fündig geworden, auch Papst Johannes Paul II. Hat eigentlich schon Maßnahmen gegen pädokriminelle Priester veranlasst, eben auch Schriften herausgegeben, ist dem nachgegangen. Aber sein Fokus war vor allem, was tun wir mit diesen Tätern, ja? Und erst dann Papst Benedikt der 16. Hat dann nicht nur gegen pädokriminelle Priester weitergearbeitet, sondern er war auch der Erste, der wirklich sich Zeit genommen hat und mit Betroffenen von Gewalt Gespräche geführt hat. Also wenn Sie das einmal eingeben, Papst Benedikt XVI., Missbrauchopfer, dann werden Sie vielleicht auf die Homepage von der Ursula Enders stoßen und ihrem Verein Zartbitter, auch ein Verein, der sich der Präventionsarbeit betreibt gegen sexuelle Gewalt an Kindern. Und sie schreibt fast ein Loblied auf Papst Benedikt, dass er endlich mal mit Betroffenen redet und sie ernst nimmt. Also das war mir so auch nicht bewusst. Und er hat auch den Auftrag gegeben, damals schon 2012, alle Bischofskonferenzen weltweit, also 114 haben wir, müssen Richtlinien erarbeiten zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Papst Franziskus führt das eben weiter. Er hat dann auch diese Kommission einberufen, die auch jetzt immer wieder in den Zeitungen genannt wird, wo der Dr. Zollen ein Mitglied ist, eben die Vatikanische Kinderschutzkommission. Und ich glaube, einer der wichtigsten Schritte in dieser ganzen, also was Rom, der Vatikan macht, ist sicher das, was letzte Woche publik geworden ist, dass eben der ehemalige Kardinal McCarrick eben in den Laienstand beziehungsweise aus dem Klerikerstand entlassen worden ist. Ich glaube, das ist etwas, was auch wichtig ist, dass es einmal medial transportiert wird. Sie sehen, es sind auch schon vorher Bischöfe des Amtes enthoben worden oder pädokriminelle Priester in den Laienstand versetzt worden, aber es ist nie so publik gemacht worden. Also das ist ja auch etwas so, man erfährt es eigentlich nicht. Ja? Also da fehlt es noch an Transparenz. Ja, die Zeit verrinnt und ich werde manchmal auch schon ein bisschen ungeduldig, warum dauert etwas so lange. Ja? Aber ich denke, das hängt auch mit dem Thema zusammen. Es ist ein sehr schwieriges Thema. Es hängt mit den Strukturen zusammen. Es hängt aber auch mit Männerbünden zusammen. Ja, sehr viele kennen sich. Man will sich nicht gegenseitig wehtun, anschwärzen. Oder man kann maximal einen brüderlichen Rat einem Bischof geben. Ja? Also das ist nicht so leicht. Aber wie gesagt, ich finde, die Zeit rennt und wir müssen schon, auch nicht nur um der Glaubwürdigkeit, sondern vor allem zum Schutz von allen Kindern und Jugendlichen wirklich noch viel mehr tun und es auch schneller tun. Genau, 2010, ich springe nochmal kurz zurück, ich habe Ihnen das Dokument schon gezeigt, ich habe auch einen Stoß mitgenommen, alles was da vorne ist, bitte nehmen Sie es reichlich mit, legen Sie es in Ihrer Kirche auf, ist alles zum Mitnehmen gedacht. Die Rahmenordnung, die Wahrheit wird euch freimachen, sie ist 2016 dann in der zweiten Auflage und Überarbeitung erschienen worden. Und diese Rahmenordnung dient dem Schutz aller Menschen in allen kirchlichen Einrichtungen österreichsweit vor Übergriffen und Gewalttaten in jeder Form, sei es körperlich, psychisch, sexualisiert Und jetzt kommt natürlich dann neu hinzu der geistliche Machtmissbrauch. Im Fokus stehen natürlich besonders Kinder und Jugendliche und die Rahmenordnung spricht von schutzbedürftigen Personen. Also das sind Menschen, die aufgrund des Alters, einer Pflegebedürftigkeit, einer Krankheit oder aus anderen Gründen besonderen Schutz brauchen und benötigen. Und ich denke, überall dort, wo es Abhängigkeitsverhältnisse gibt, ja, ist diese schwächere Person schutzbedürftig. Also ein erwachsener Mann, ja, geht zu einem Priester in geistlicher Begleitung, dann ist dieser erwachsene Mann besonders schutzbedürftig dem Priester gegenüber. Ja. Also viele glauben, das ist nur für Kinder und Jugendliche, das stimmt so nicht. Und alle Erwachsene können sich dann natürlich auch an die Ombudsstelle wenden. Kurz, wie ist sie aufgebaut? Also einleitende Gedanken, auch Gebete beider Päpste, Papst Benedikt XVI und Papst Franziskus, auch unseres Herrn Kardinal. Und dann ist so das erste Kapitel, das finde ich sehr hilfreich, weil es so ein Grundlagenwissen gibt zum Thema Gewalt. Was ist Gewalt eigentlich? Welche strukturellen Voraussetzungen hat es damals auch gegeben, damit das alles möglich war? Also ich denke, repressive Sexualerziehung, autoritäre Erziehungsstil wird genannt, also wo Kinder still sein mussten, man ihnen wenig geglaubt haben, sie sind vor allem zu Gehorsam erzogen worden. Ja. Also da werden schon so Faktoren genannt, auch ein unwissendes Umfeld. Ja. Wie Täter ticken, wie sie manipulieren, welche Strategien sie verwenden, um Kinder sexuelle Gewalt anzutun. Dieses Wissen haben wir eigentlich erst seit, würde ich sagen mal, Mitte der 80er, Anfang der 90er Jahre. Das war in den 60er Jahren überhaupt nicht bekannt. Ja. Das entschuldigt keinesfalls irgendeine Gewalttat. Ja. Aber es macht verständlich, warum Eltern ihren Kindern nicht geglaubt haben. Ja. Weil sie sich das auch gar nicht vorstellen konnten. Man geht hier auch ein bisschen aufs Thema Homosexualität und Zölibat ein, auf das kommen wir, glaube ich, in der Diskussion nachher noch. Und was mir auch wichtig ist, ein Fehler ist drinnen. Ja. Ich hoffe, wir überarbeiten sie bald zum dritten Mal, weil ich glaube, immer wieder muss das, was wir neu an Erkenntnissen gewinnen, in solche Dokumente einfließen. Es steht drinnen, dass die meisten Täter selbst Opfer von sexueller Gewalt in der Kindheit waren. Das ist so nicht haltbar. Also das bringen Täter ganz oft, also bei den Gesprächen sagen sie, ja, ich bin selber missbraucht worden. Und aus der Täterarbeit wissen wir, die oft über 2 Jahre auch in Gruppentherapie geht, dass sie dann nach einem halben Jahr sagen, nein, ich bin eigentlich nicht missbraucht worden. Und wenn wir uns das nämlich hochrechnen würden, es geht sich nicht aus. In der Gesellschaft werden vorwiegend Mädchen Opfer von sexueller Gewalt dort. Und würden alle Mädchen, die Opfer geworden sind, auch zu Täterinnen werden, hätten wir einfach weit mehr Frauen als Täterinnen, als es aktuell ist. Also die Mehrheit der Täter sind nach wie vor Männer. In kirchlichen Einrichtungen sind wohl mehr Burschen Opfer geworden, aber das hängt einerseits mit den Schulinternaten, den kleinen Gymnasien, aber auch ministriert haben ganz lange ja nur Burschen. Also es hängt mit dem eher zusammen. Der zweite Teil, das ist das, was für meine Arbeit sehr wichtig ist, da wird eben geklärt, wie soll Prävention ausschauen? Und da ist wichtig, auf jeder Ebene müssen Präventionsmaßnahmen gesetzt werden. Also auf der Leitungsebene, Pfarrebene, in Ordenseinrichtungen, in der Schule, in neuen geistlichen Gemeinschaften, im Priesterseminar, bei der Aufnahme von Novizinnen und so weiter. Da gibt es Bestimmungen und Verhaltensrichtlinien, die stelle ich Ihnen dann auch vor. Und dann gibt es eine Verfahrensordnung und ich glaube, das ist auch so ein Meilenstein zu diesem Thema gewesen, dass man davon abgegangen ist, zu sagen, ja, die sexuelle Gewalt, das ist die einer Einzelperson und die müssen wir jetzt da rausnehmen und dann da wird nichts mehr passieren, sondern man erkennt schon, dass es sehr wohl Einrichtungen gibt, die Täter es erleichtert, dass sie ihre Taten machen, beziehungsweise sie auch schützt, ja, dass sie nicht aufgedeckt werden. Und da ist ganz wichtig eben, dass Stellen errichtet worden sind, wo Betroffene sich hinwenden können, ihre Familien, und auch Stellen, die dann auch den Herrn Kardinal beraten, was tun wir jetzt mit der beschuldigten Person. Das gab es einfach vorher nicht. Und dann gibt es noch so eben eine Verpflichtungserklärung, die zeige ich Ihnen dann auch kurz. Vielleicht hat es jemand von Ihnen schon als Pfarrgemeinderat unterschrieben. Und was auch wichtig ist, ausführliche zivilgesellschaftliche Beratungsstellen. Also das ist das Um und Auf, auch immer wieder sich mit der Fachexpertise auseinanderzusetzen und auch außerhalb der Kirche Beratungsstellen zu haben. Ich möchte Ihnen gleich sozusagen das vorstellen. Sie finden das hier auch auf dieser Karte. Also wenn Sie ehrenamtlich tätig sind, nehmen Sie sich die mit. Da steht das hinten genau drauf, wofür ist welche Einrichtung da, auch mit den Kontaktdaten. Die diözesane Ombudsstelle gibt es ja schon, wie gesagt, seit 1996. Sie ist für die Betroffenen von jeder Art von Gewalt durch kirchliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da. Also bei häuslicher Gewalt ist sie nicht, aber da wird man dann eben an das Kinderschutzzentrum oder die Interventionsstelle zum Beispiel verwiesen. Die Ombudsstelle ist eben auch als Unterstützung des Pfarrers zum Beispiel da, wenn ihm was vorgebracht wird, muss nicht mehr der Pfarrer entscheiden, na stimmt das, was das Jungsche Kind sagt oder stimmt das, was der Kaplan sagt, ich kenne mich jetzt nicht aus. Das ist die Entlastung, hier klärt das Fachteam der Ombudsstelle, ist das, was das Kind zum Beispiel erzählt, wirklich, ist das glaubwürdig, ja, oder nicht? Also das wird herausgenommen aus der Einrichtung und dort geklärt. Wie ist die diözesane Ombudsstelle zusammengesetzt? Der Leiter ist eben Professor Wandschatter, eben er leitet auch die psychiatrische Abteilung im Allgemeinen Krankenhaus in Wien, im AKH, und er hat ein Fachteam eben von Psychotherapeutinnen und Therapeuten, auch Jurist, ein Jurist ist dabei, die dann eben diese Erstgespräche führen und sozusagen dann auch abklären, was möchte die Person. Wenn Sie das genau interessiert, ich habe das dann auch ein bisschen schematisch mitgebracht, das kann ich nachher dann noch gerne erzählen. Die zweite Einrichtung ist eben die Diözesane Kommission und sie berät den Herrn Kardinal im Blick auf, wenn jemand beschuldigt wird, wie soll es da weitergehen. Es ist dort auch ein Forensiker drinnen, dem ein forensisches Gutachten erstellt, beziehungsweise wenn jemand auch verurteilt wird zu einer bedingten oder unbedingten Haftstrafe, wo wird dann diese Person weiter eingesetzt? Oder sozusagen, also kirchenrechtlich sowieso gibt es dann das Verfahren, aber wie tun wir da weiter? Eben ein forensischer Psychiater leitet die diözesane Kommission, es ist auch eine Sozialarbeiterin, ein Priester, ein Ordensvertreter, ein Jurist und eben noch einmal ein Psychiater drinnen. Und jetzt kommen wir zur dritten Stelle, das ist meine Stelle eben zur Gewaltprävention und mein Schwerpunkt ist sicher die Bildungsarbeit. Also sozusagen dieses unwissende Umfeld, von dem die Rahmenordnung spricht, spricht hier ganz viel Fachwissen zu vermitteln, auch Haltung zu diesem ganzen Thema. Und ich bin da sehr unterwegs in unserer Erzdiözese, Sie erkennen die drei Vikariate. Und bis jetzt haben wir in etwa 4200 Personen geschult. Woraus setzen sich diese Schulungen zusammen? Also, dass alle Gruppenleiterinnen, Gruppenleiter in der Kinder- und Jugendarbeit, Pfarrgemeinderäte in Dekanatssitzungen, in der ehrenamtlichen Mesnerinnenausbildung bin ich drinnen. Alle Personen, die neu angestellt werden in unserer Erzdiözese, bekommen eine Basisinformation. Die diözesanen Führungskräfte, Moderatoren. Ich bin in allen Ausbildungen auch drinnen mit 6 Stunden, also wirklich an einem ganzen Tag nur zu diesem Thema. Also im Priesterseminar, bei den Pastoralassistentinnen, Jugendleiterinnen, ständige Diakone werden beschult. Alle Priester, die aus dem Ausland zu uns kommen, besuchen den sogenannten ICAP-Kurs. Ja, und auch da sind wir den ganzen Tag drinnen mit dieser Thematik. Natürlich alles, was Schulamt ist, Ordensschulen, Ordenskindertagesheime, die Geschäftsführer von Trägervereinen, Elternabende und so weiter. Der nächste Schwerpunkt sind Beratungen, also vor allem, wenn Leute wissen wollen, so ein bisschen so Clearingstelle, ist das was für die Ombudsstelle oder nicht, oder wie tun wir da? Also da berate ich einmal und leite weiter und wir erarbeiten auch Behelfe. Da habe ich auch welche mitgebracht, mein sicherer Ort, das ist eben die Übersetzung der Rahmenordnung auf die Kinder- und Jugendpastoral, also worauf achten, wenn wir eben mit Kindern und Jugendlichen in der Gruppenstunde sind, wöchentlich, Ministrantenstunde, oder aber wenn wir auf eine Wallfahrt gehen, eine Sommerwoche haben, ein Firmenwochenende. Da haben wir ganz viel konkret, wie tue ich denn, wenn sich zwei Jugendliche am Firmenwochenende verlieben? Ja, wie tue ich, wenn ich Pornos am Handy erwische, ja, dass die Jugendlichen das anschauen auf der Jugendwoche? Wie tue ich, wenn ein Kind Heimweh hat? Ja? Also das besprechen wir sehr genau durch, dass sie die Gruppenleiter wirklich auch wissen, was zu tun ist. Und der zweite, auf den bin ich sehr stolz, da habe ich nichts mit, weil der ist aus. Ja, da müssen wir noch warten, der wird nachgedruckt. Unter vier Augen heißt er, das ist die Übersetzung auf vertrauensvolle oder vertrauliche Vier-Augen-Gespräche. Also wie ist das in der Beichte, in der geistlichen Begleitung oder auch im Seelsorgegespräch, worauf müssen da unsere Hauptamtlichen achten? Und da sind wir sehr streng und manchmal braucht es diese Strengheit oder Klarheit, würde ich sagen. Zum Beispiel ist dezidiert verboten, dass in diesen Gesprächen aktiv der Seelsorger oder die Seelsorgerin nach dem Sexualbereich fragt. Also in der Beichte darf, und das ist auch im Priesterdienstrecht jetzt verankert, darf ein Priester nicht von sich aus zum Beispiel einen jungen Burschen oder alle jungen Burschen in der Firmenvorbereitung standardmäßig fragen, na, schaust du Pornos, befriedigst du dich selber oder. Ja, also das ist jetzt verboten, weil man einfach weiß, die Beichte ist auch ein Tatort, einerseits durch diese verbalen Übergriffe, andererseits aber war das auch ein Ort, wo sozusagen Betroffene ausgewählt worden sind. Ja, da hat man geschaut, aha, wie reagiert diese junge Person, wehrt sie sich oder ist es ihr unangenehm? Und so haben Täter auch ausgetestet, wer kommt als mögliches Opfer in Frage. Deshalb sind wir da so streng. Ja, ich sage es einmal so, weil wir versuchen natürlich auch aus dem zu lernen, was war. Wir haben verschiedene Kooperationen und Vernetzungen. Das ist eine. Ich habe da auch was mit, bitte einfach mitnehmen und in der Kirche auflegen. Reden wir drüber, heißt das, eine Kooperation mit der Männerberatung in Wien. Da geht es darum, also Männer aus unserer Diözese können kostenfrei und auch anonym sich dort beraten lassen, wenn sie bei sich das Gefühl haben, hoppala, ich glaube, ich tue mir total schwer, ich kann mit Verliebtheiten nicht umgehen, ich kann mit Nähe nicht umgehen, hoppala, ich merke, Menschen hängen sich an mich, ja, und ich kann damit nicht umgehen, oder ich bin ehrlich und gebe zu, ich kann Menschen ziemlich gut manipulieren und eigentlich will ich das nicht, ja, bis hin zu, wenn ein Mann bei sich bemerkt oder sich eingesteht, Kinder ziehen mich sexuell an und erregen mich. Also das, was eine pädosexuelle Veranlagung ist, gibt es hier auch anonym Beratungen. Also sozusagen kein Täter werden wir eigentlich das große Motto. Und bis jetzt haben sich da 8 Männer in unserer Diözese auch hingewendet. Wir sind mit dem Wiener Netzwerk vernetzt, da sind wir auch Mitglied. Also da ist eine, ja, alle Beratungsstellen, die es in Wien gibt, mit denen treffen wir uns alle 2 Monate. Und tauschen uns aus. In jeder Pfarre gibt es Präventionsbeauftragte. Also schauen Sie mal in der Homepage oder vielleicht, ich weiß nicht, sitzt eine Präventionsbeauftragte hier? Okay, aber schauen Sie mal auf der Homepage nach oder fragen Sie in der Pfarre. In jeder Pfarre gibt es jetzt einen und das ist für uns eine große Unterstützung. Das sind die Leute, die vor Ort uns unterstützen und schauen, dass alle Gruppenleiter die Schulung machen, dass der Pfarrgemeinderat sich mit dem auseinandersetzt und sind als Ansprechpartner da. Das mit Kinderrechte und Öffentlichkeitsarbeit ist eben auch ein Punkt. Und der letzte Punkt, das ist eben das, wo wir jetzt ganz dran sind, dass wir Schutzkonzepte erarbeiten. Also dass jede Pfarre, jede Veranstaltung, jede Einrichtung ein sicherer Ort wird. Warum? Und das ist, glaube ich, also der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte ist, die Leitung muss dahinter stehen. Und das ist so wie in unserer Erzdiözese. Ich bin sehr froh, dass mir Herrn Kardinal das so ein Anliegen ist. Ja, ich weiß von anderen Bischöfen, denen ist das nicht so wichtig. Und sozusagen, man merkt das dann einfach, wie viel Widerstand auch in einer Diözese ist zu dem Thema. Aber Präventionsarbeit, es muss Anliegen der Leitung sein, also des Pfarrers oder beim Jungscherlager, der das leitet. Präventionsarbeit setzt eine sehr klare Haltung zum Thema Gewalt voraus. Ja. Also das ist das Um und Auf, die Haltung muss da sein. Wir merken, dass wir in unseren Schulungen Haltungen nur minimal verändern können. Also wenn jemand der Meinung ist, das ist sowieso alles nur Schmutzkübelkampagne gegen die Kirche, dann werde ich auch nach 6 Stunden Weiterbildung nicht dort haben, dass er sagt, na eigentlich ist das arg, was der Menschen angetan wird und ich glaube denen. Also das ist nicht möglich, das braucht länger. Aber ich denke, wir setzen jetzt gar nicht so sehr darauf, dass jeder Mensch so, sondern wir setzen darauf, dass wir ein Umfeld sensibilisieren für das Thema und möglichst viele Bescheid wissen zu dem Thema. Wir stellen Fachwissen zur Verfügung und wie ich schon gesagt habe, Taten können wir nie zu 100% verhindern. Täter sind uns immer einen Schritt voraus, ja, in ihrer ganzen Planung und so. Aber was wir tun ist, wir unterstützen die Menschen, dass sie frühzeitig Übergriffe, Grenzverletzungen und Belästigungen erkennen und benennen können. Ja, das ist sozusagen das Wichtige für uns und dass wir dann auch rasch und kompetent intervenieren können. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, immer auch die betroffene Person im Blick haben. Also wir hatten einmal eine Gruppenleiterschulung und da hatten wir das Beispiel, ein Kind erzählte, dass es zu Hause geschlagen wird. Und das ist immer so die Frage, wie geht es dir dabei als Gruppenleiter, was fühlst du? Ja, dass die Leute auch lernen, hoppala, da bin ich jetzt überfordert oder es macht mich aggressiv und so weiter. Um welche Grenzverletzung geht es? Einmal das Benennen lernen, aha, da ist körperliche Gewalt im Spiel. Und der dritte Schritt, und was ist jetzt zu tun? Und die waren so lieb, also die habe ich einfach so in Erinnerung, weil sie so beherzt und so ehrlich waren und so gesagt, das ist so schlimm und das ist so, das macht uns so wütend. Und also wir würden das Kind dann einfach im Pfarrhaus verstecken, damit es die Mama nicht abholen kann. Ja. Und es rührt mich an, ja. Aber das ist genau das, das führt nicht zum Ziel. Ja. Weil dann haben die ja ziemliches Problem wegen Kindsentführung, ganz einfach. Ja. Aber da zu sehen auch, wir können nicht über Betroffene hinweg dauernd agieren, weil das Kind, also das dauert und das geht nur langsam, man braucht einen langen Atem und da ist die Vernetzung so wichtig. Also wir wollen nicht, dass die Menschen draußen in der Pfarre oder in der Einrichtung so diese Helden sind, ja, so wie Rambo oder so, ja, und ich rette alle und alles ist gut. Nö, das geht hier gar nicht, sondern da ist Zurückhaltung, überlegen, nachdenken, was führt hier wirklich zum Ziel, dass diese Gewalt nachhaltig beendet werden kann. Das ist unser Fokus. Ja? Und ich hätte es auch gern schneller, aber schnell ist manchmal nicht gescheit. Ja? Und das, was es auch braucht, und deshalb bin ich über diese Entlassung dieses ehemaligen Kardinals McCarrick so froh, es braucht wirklich Konsequenz im Umgang mit Tätern und Täterinnen. Also wenn die nur von A nach B versetzt werden, das kriegen alle mit und jeder weiß, es passiert mir eh nichts. Und für die Betroffenen ist es ganz schlimm zu sehen, der kann machen, was er will. Ja. Also das ist etwas, wo ich sehr, sehr froh bin, dass hier stringenter vorgegangen wird. Ich mache das jetzt nur ganz kurz, dass Sie ein bisschen einen Einblick kriegen. Wenn wir uns das als Haus vorstellen, eine Pfarre, wenn ich bei einer Pfarre bleibe, ich kann auch einen Kindergarten nehmen, das ist dann egal. Oder ich kann auch eine Pflegeeinrichtung nehmen, wo eben Menschen auch gepflegt und betreut werden. Die Grundlage, das finden Sie auch in der Rahmenordnung, also das ist die Übersetzung der Rahmenordnung ein bisschen auf so etwas, das ist Wertschätzung, Respekt und grenzachtender Umgang. Ja, mir ist grenzachtender Umgang so wichtig, weil genau darum geht es. Respektieren wir die Grenzen, die eigenen und die der anderen Person. Und da geht es natürlich um Nähe und um Macht. Ja. Weil natürlich unser pastorales Handeln ist kein steriles Handeln, ja, sondern da geht es um Beziehungen, da geht es auch um Nähe. Und das thematisiere ich mit einer Methode, zum Beispiel mit Priesterseminaristen, und da ist immer dann die Frage, was macht gute Körperkontakte aus? Wann ist jetzt eine Berührung in Ordnung und wann ist sie nicht mehr in Ordnung? Und da kommt dann immer ungefähr das raus. Ich habe so zusammengefasst, es gibt eine individuelle Komponente, nona net, wir sind ja alle ganz verschieden und auch die Tagesverfassung ist bei jeder und jedem von uns verschieden. Aber die Grundregel lautet, was für mich passt, muss für jemand anderen nicht passen. Ja? Nur weil ich gerne in einem Vierbettzimmer schlafe, auf der Pfarrgemeinderatsklausur, heißt das nicht, dass das meine Kollegin auch gerne mag. Die hat vielleicht lieber das Einzelzimmer. Und eben auch die Voraussetzung, dass nur Menschen mit Menschen arbeiten, die gespürig sind für die eigenen Grenzen und die Grenzen der anderen Person. Und da haben wir Luft nach oben. Ja, das kann man beobachten. Und was mir auch wichtig ist, die Menschen immer wieder ermutigen und einladen, zu sagen, wenn ihnen etwas nicht passt oder wenn ihre Grenzen überschritten sind. Also oft weiß man es nicht. Ja. Es gibt Leute, die mögen kein Bussi-Bussi zur Begrüßung. Das muss man halt dann sagen, dass man lieber die Hand gibt. Ja. Und dann diese Regeln, die gilt wirklich auch überall. Ja. Gute Körperkontakte sind beidseitig erwünscht. Ganz einfach. Ich kann flirten, wenn das beide wollen. Wenn eine Person sagt, nein, ich mag jetzt nicht eingeladen werden zum Getränk oder nein, ich mag jetzt nicht tanzen gehen oder so, dann ist das zu respektieren. Und wenn es nicht respektiert wird, dann ist es eine blöde Anmache, dann ist es Belästigung. Ganz einfach. Ja. Und uns ist natürlich wichtig, überall dort, wo Macht im Spiel ist, eine Funktion, gibt es dieses Gefälle, asymmetrisches. Und da muss natürlich die mächtigere Person immer sehr achtsam und besonders behutsam sein im Blick auf eine schwächere Person. Gute Körperkontakte sind ohne sexuelle Motivation. Ja? Also so sexualisierte Witze und haha und lustig hat eigentlich nichts verloren. Gerade Kinder und Jugendliche, gerade Kinder werden da sehr verwirrt, wenn so eine komische Flirtatmosphäre unter den Gruppenleitern ist, sage ich mal. Ja? Und da, also das sagen wir auch bitte, wenn ihr schon verliebt seid, aber in der Gruppenstunde seid ihr Gruppenleiter und kein Pärchen. Natürlich keine Gewalt und natürlich müssen wir uns manchmal berühren, wenn es um Aufsichts- und Fürsorgepflicht geht. Also ich denke, alles, was erste Hilfe ist, geht ohne Körperkontakt wahrscheinlich nicht. Ja? Also wenn ich jemand verarzt oder so. Also mir ist wichtig, Berührung ist nicht per se schlecht, sondern es gibt bestimmte Kriterien. Und das ist auch wichtig, weil Täter übernehmen keine Verantwortung. Ja? Und deshalb ist immer wichtig, die Verantwortung für die Beziehungsgestaltung liegt immer bei dem, der mehr Macht hat. Bei Eltern und Kindern sind das die Eltern. Ja? Es ist die Verantwortung der Eltern, wie auch die Beziehung mit den Kindern ist. Man kann nicht immer sagen, Gott, die Göre ist so pubertär, ich muss ja gleich eine schmieren oder so. Ja? Also man kann nicht immer nur sagen, das Kind ist so trotzig und so schlimm und qua. Also ich muss schon schauen, okay, wie gehe ich damit um? Es ist meine Verantwortung. Und ich glaube, was auch wichtig ist, bei allem Vertrauensverlust haben Seelsorgerinnen nach wie vor großes Vertrauen. Und das muss man immer wieder bewusst haben. Ja? Also das versuchen wir dann zu vermitteln. Wir schauen dann auch immer noch, was heißt dann professionelle Nähe? Das müssen wir die immer beantworten. Es ist oft nicht so leicht für manche, aber wann ist Nähe professionell? Weil ein Priester ist ja nie privat in der Pfarre. Eine Pastoralassistentin ist am Jungscherlager nicht privat. Ja? Da geht es um Professionalität. Also das ist, Menschen vertrauen sich ihnen an, weil sie diese Funktion haben. Ja? Und deshalb müssen sie für die andere Person... Ah ja, bitte?
Nur zwischendurch eine.
Ja, bitte.
Wie ist das eher in des Studiums? Ich erinnere mich mit Schrecken an mein fast fertiges Studium bei der anderen Minderheit der Evangelischen zurück. Und da war Psychologie insgesamt eher Übung für Freiwillige. Die erste, als ich im BK Probleme mit Konfirmantinnen hatte, ist plötzlich die Keule der Sexualpädagogik vor meines Pastoralbiologischen
Ja. Also diese Sachen gibt es schon auf der Uni. Ich habe vor vielen Jahren studiert, wie es jetzt aktuell ist, weiß ich nicht. Ja. Aber in der Ausbildung ist es auf alle Fälle drinnen, der Schwerpunkt Sexualität. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr und werde jetzt ein bisschen Gas geben. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, die andere Person steht im Zentrum und ihre Bedürfnisse und nicht die von mir als Hauptamtliche. Und wenn ich nicht weiß, ob die Person, weil sie weint vielleicht, und ich weiß jetzt nicht, soll ich die in den Arm nehmen oder so, dann kann ich fragen. Und ich glaube, da sind wir oft ein bisschen sprachlos. Ja? Das muss man üben. Also ich frage nach und natürlich die eigenen Bedürfnisse haben da nichts verloren. Deshalb gibt es meinen Privatbereich. Deshalb ist diese Pflege des privaten Lebens auch so wichtig, der privaten Freundschaften. dass nicht immer alles sich auf mein Arbeitsfeld fokussiert. Das mit den Grenzen habe ich schon gesagt, auch, und das ist auch wichtig, Supervision und Intervision, und an sich ist da auch Luft nach oben. Ich glaube, es wäre gut, wenn das wirklich verpflichtend wäre. Es ist nach wie vor freiwillig, dass unsere Hauptamtlichen so in, also Supervision in Anspruch nehmen. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Ich gehe das recht knackig durch. Bei den Mitarbeiterinnen, denke ich mir, ist natürlich die Auswahl und die Aufnahme das Entscheidende. Wer kommt in unsere Kirche hinein? Da müssen wir genau hinschauen, und das wird mittlerweile auch. Und dann natürlich die Ausbildung. Also die Eignung, und da ist es gut, wirklich auch Probezeiten zu vereinbaren, um die Personen zu beobachten und Gespräche zu führen und schauen, wie tun sich denn die? Sind die geeignet? Im Haupt- wie im ehrenamtlichen Bereich. Dann holt man auch mittlerweile Einschätzungen aus dem Umfeld ein, das ist ganz okay, aber da ist auch davon auszugehen, dass die Leute nur solche Leute fragen, von denen sie wissen, dass sie ihnen wohlwollend gegenüberstehen. Also das ist ja. Was mir aber wichtig ist, bei allen wird bei diesem Auswahlwochenende und den Auswahlverfahren eine psychologische Beurteilung, da ist immer jetzt eine Psychologin dabei, die schaut sich das auch an. Und auch ganz wichtig, der erweiterte Strafregister zu Kinder- und Jugendfürsorge wird eingeholt. Und auch sozusagen aus dem Ausland, wenn ein Priester aus Deutschland kommt oder ein Diakon, der muss das von Deutschland mitbringen, beziehungsweise es gibt dann auch so ein Schreiben des Bischofs.
Entschuldigung, bitte, ja. Erweiterte
ja.
Das
Führungszeugnis, ja. Also es gibt ein ganz normales polizeiliches Führungszeugnis, und das, wovon ich jetzt rede, das ist ein Strafregisterauszug, der eben diese Straftaten vom Sexualstrafrecht auch enthält, auch wenn sie schon sozusagen, wenn die Person war verurteilt, war im Gefängnis, dann ist es im normalen Strafregisterauszug gelöscht. Ja. Aber in dem erweiterten scheint es auf, weil man auch weiß, Leute sind Wiederholungstäter. Da drinnen steht zum Beispiel auch ein Berufsverbot, das eine Richterin zum Beispiel bei einem Fußballtrainer ausgesprochen hat. Ja. Also da kann ich dann sehen, hoppala, der ist doch eigentlich vorbelastet, den darf ich nicht nehmen. Der wird auch bei uns, bei allen kirchlichen Kindertagesheimen, wird das standardmäßig schon seit 2013 eingeholt. Ja. Aber das ist ein Puzzleteil. Wichtig ist mir, wir schauen genau hin, wie die Leute tun. Ja, die Ausbildung, ich denke, das können Sie nachlesen. Da kommt eben schon die Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität, auch Biografiearbeit, hat jemand Gewalterfahrung in der eigenen Kindheit und, und. Aber das ist mir das Wichtigste, hinschauen und dem eigenen Gefühl trauen, und wenn man das Gefühl hat, das ist komisch oder so, dann das ansprechen. Eben, weil es geht letztlich um die Haltung zu dem Thema. Und mir ist auch wichtig, ich bin sehr gegen Pauschalverdächtigungen, also Männer per se zu verdächtigen oder alle Priester unter diesen Generalverdacht zu stellen, das wird dem nicht gerecht. Personalmanagement, ja, da geht es einfach um Strukturen und Verantwortlichkeiten. Bei den Standards möchte ich Ihnen, da gibt es eine Verpflichtungserklärung, die ist hinten drinnen, die eben auch zu unterschreiben ist, dass man sich auf die Rahmenordnung verpflichtet und genau die Sachen, die ich jetzt auch schon besprochen habe, einhält. Wir haben Verhaltensrichtlinien. Die Basis dieser Verhaltensrichtlinien sind die Kinder- und Jugendrechte, die Menschenrechte, kann man allgemein sagen. Aber auch die Berichte von Opfern sind eingeflossen. Das, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Natürlich das absolute Gewaltverbot. Seit wann gibt es das in Österreich? Wissen Sie das zufällig?
1989.
Ja, genau. Wer war das jetzt? 1989, genau. Als viertes, also wir gehören zu, ich glaube, 27 oder 29 Länder weltweit haben das, ja. Also da kann man noch nachholen. Das ist auch ganz wichtig, transparent arbeiten gegen die, auch als Schutz vor Verleumdung, die Vier-Augen-Gespräche an halböffentlichen Orten, das mit dem Fotografieren haben die jungen Leute eh heraus, sehe ich eher so in meinem mittelalterlichen Feld manchmal, wo ich mir denke, bitte nicht alles auf Facebook posten. Ja, da habe ich eh schon was gesagt, auch zu diesem Behelf, der jetzt eben schon aus ist, das unter vier Augen, Das ist auch Beichtgespräch ein Tatort von Grooming, ist eben dieser Fachausdruck, wenn im Beichtgespräch schon geschaut worden ist, aha, ist das ein mögliches Opfer. Ja. Hands-on Delikte waren natürlich, wenn es tatsächlich zu Übergriffen im Beichtstuhl gekommen ist, also das wäre meiner Meinung nach der zweite Fehler in der Rahmenordnung. Da steht, dass der Beichtstuhl ein sicherer Ort ist, das sehe ich überhaupt nicht so. Und die deutsche MHG, also Münster, Heidelberg und Gießen-Studie sagt auch, es gab auch sexuelle Übergriffe im Beichtstuhl. Ja. Und Hands-off-Delikte gab es dort auch, als in dem sehr grenzüberschreitend ausgefragt worden ist zum Beispiel. Das mit der Beichtvorbereitung können Sie auch nachlesen. Und jedenfalls neu kommt jetzt hinzu eben der geistliche Machtmissbrauch. Da haben wir schon vor einem Jahr begonnen eigentlich zu arbeiten, ja. Und jetzt hoffe ich, dass das bald in den Druck geht. Bitte, ja.
Da hätte ich auch noch eine Frage.
Ja.
Ein Bekannter hat einen bekannten Berg, aber ich kann natürlich bei deren Teilnehmer in Nachbarn mit ihm. Und immer weiß, dass er einen Gebetskreis hat, bei dem die Leute seelisch unterdrückt werden und abgedrückt werden. Und ein internationaler Diplomat hat ihm schon einige Male das Leid geklagt, dass seine Gattin Opfer dieses Herrn sei.
Ja.
Und Lega Maria oder die Zeugen Jehovas, Lega kenne ich aus eigener Erfahrung, seien noch recht harmlos im Vergleich zu diesem Gebetskreis. Ob man daher dann neuerdings
ja
gesagt hat. Ja, versucht
das
eine
ist
Kollegin vom Kurs, die Reporterin ist, auf das aufmerksam zu machen.
Ja, ja. Ja, wir sind da jetzt dabei und es gibt auch immer wieder Meldungen an das Referat für Spiritualität, die dem dann auch versuchen nachzugehen. Ja. Aber ganz oft ist es so, dass dann Betroffene, das ganze Umfeld ist dann oft in der Gruppe zum Beispiel drinnen in dem Gebetskreis und wenn sie da jetzt das öffentlich machen, verlieren sie eigentlich sehr viel. Ja. Wenn, dann kriegen wir oft anonyme Meldungen, wo wir versuchen, wie können wir dem nachgehen. Also das macht vor allem das Referat für Spiritualität. Aber das ist auch ein Thema, wo ich so das Gefühl habe, das ist das höchste Eisenbahn, dass man da genauer hinschaut. Wo wird manipuliert, wo werden Abhängigkeiten geschaffen, Abhängigkeiten ausgenützt, Druck gemacht, Angst gemacht. Also wir haben das versucht auch zu definieren, ab wann ist es ein geistlicher Machtmissbrauch. Bitte, ja.
Dieses Referat, heißt das jetzt Referat für das frühe Sektenreferat?
Nein. Nein, das Referat heißt für Sektenfragen ist das Referat für Weltanschauungsfragen.
Okay.
Genau.
Weil die haben sich ja eigentlich in keinster Weise dagegen verwehrt, dass zum Beispiel die Zeugen Jehovas staatlich anerkannt werden, weil ich habe den zuständigen Bearbeiterministerien daraufhin angesprochen und die wurden da nicht mit Material gefüttert, dass da, also was da abgeht, die staatlich anzuerkennen.
Ja.
Also was soll ich dazu sagen?
Mhm.
Und ja, man hat mir die Auskunft gegeben, dass seit der Kirche nichts Belastendes gesagt wurde. Obwohl
echt?
Es da eine Unmenge von Lehrfilmen gibt, wo also das ist ja auch Thema des Religionsunterrichts, das gelernt wird und den Tugendterror, den sie machen und Hamageddon-Ängste einreden und hin und her.
Ja. Ja.
Also die staatlich anerkennen, dass die auch noch finanzierten Religionsunterricht halten können, bin ich ungeheuer.
Ja. Ja. Okay.
Können Sie noch etwas
bitte
zum Machtmissbrauch ohne Sexualität sein.
Ja, ja. Also wir verstehen unter geistlichem Machtmissbrauch, wenn jemand seine geistliche Autorität, zum Beispiel als Seelsorger, Seelsorgerin, als charismatische Leitung einer Gruppe oder mittels religiöser Inhalte eben anderen Personen Angst macht, Druck ausübt, Drohungen ausspricht und so weiter. Also das ist sehr viel in diesem Bereich der psychischen Gewalt, würde ich es ansetzen. Also als Beispiel auch, wenn jemand sagt, wenn du unsere Gemeinschaft und diesen Weg verlässt, dann verlierst du das Heil Gottes. Ja, ja. Also so, es ist, ich würde das Wort jetzt nicht verwenden, aber so in dieser Schärfe. Ja. Oder wenn Leute dann sagen, ja, du bist jetzt in unserer Gemeinschaft und sie dann auch zu körperlicher Ausbeutung sozusagen, körperliche Ausbeutung, indem sie sehr viel ehrenamtlich arbeiten müssen, irgendwelche Baustellen in der Küche und. Und eben, weil ich als geistlicher Begleiter von dir sage, das ist wichtig, das musst du jetzt tun und anderes musst du jetzt hintanstellen. Also das wäre so geistlicher Machtmissbrauch. Abhängigkeiten herstellen, dann manipulieren und ausnützen von, diesen, von diesem Abhängigkeitsverhältnis. Ja. Bitte, ja?
Sind die Ordensregeln im Laufe der letzten 15 Jahre auch in diese Richtung etwas adaptiert worden?
Oh, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, aber was bei den Orden sicher Punkt ist, was wir auch ansprechen, aber das ist ja nicht nur dort der Fall, das kenne ich auch aus Pfarren, dass das Forum Internum und das Forum Externum getrennt ist. Also Forum Internum, alles was geistliche Begleitung, Beichtgespräche und so weiter ist, muss getrennt sein vom Forum Extern, dort wo es zum Beispiel um Personalführung geht, ja. Also, es geht nicht, dass die Pfarrsekretärin zu ihrem eigenen Pfarrer in die Beichte geht. Ja? Das wäre eine Vermischung auf Pfarrebene zum Beispiel. Ja? Das hatten wir als Fall, das ist gemeldet worden, was natürlich zu Schwierigkeiten geführt hat. Der Pfarrer hat Sachen von dieser Frau gewusst und hat sie damit unter Druck gesetzt, damit sie halt in der, als Sekretärin das und das zusätzlich macht. Ja? Gut, ja, das ist Baustelle, ja. Partizipation, Teilhabe, Verbesserungsmanagement, mehr sage ich jetzt nicht dazu. Und was haben wir so? Das können Sie auch nachlesen. Kontakt zu Beratungsstellen ist immer wichtig. Und dann die Aufarbeitung der vergangenen Vorkommnisse, da möchte ich schon noch eingehen. Also alles rund um Klassikkommission. Das ist Ihr richtiger Name, unabhängige Opferschutzanwältin. Die Betroffenen melden sich bei der Ombudsstelle. Es gibt entweder, wenn es glaubwürdig ist, finanzielle Unterstützung und oder Therapie. Das sind die Zahlen vom Oktober 2018, also 1.974 Betroffene. 27,3 Millionen Euro wurden ausbezahlt. Mir ist versichert worden, das ist kein Kirchenbeitrag, sondern das sind Liegenschaften, Grundstücke und so weiter veräußert worden.
Aber die, Entschuldigung.
Bitte.
Im Gespräch mit den Leuten, die argumentieren mit dem Kirchenbeitrag?
Ja, natürlich, ja. Also ganz oft steht, bei, wenn Leute aus der Kirche austreten und sie geben einen Grund an, genau, steht ganz oft der sexuelle Missbrauch. Ja,
ja. Das höre ich immer wieder.
Ja. Ungefähr ein Drittel der Fälle ist sexueller Missbrauch. Also das ist echt, echt viel. Ja.
Wozu soll ich da ja. sagen?
Ja, genau. Ja. Und was mich sehr erschüttert, ist einfach, dass also die 44% in einer Zeit, als es schon Gewaltschutzgesetze gab, und die 1% seit 2000. Das mit dem Pfarren habe ich eh schon ein bisschen genannt. Das ist mir wichtig, dass wir da auch viel machen. Das ist das, was ich mit den Leuten noch erarbeite, so ein bisschen eine Risikoanalyse, was sind Schutz- und Risikofaktoren. Das ist so eine Checkliste, wo Sie schauen können, was machen wir schon, was machen wir noch nicht so und was machen wir noch gar nicht. Also,
und wer überprüft bitte? Das, ob es diese Listen gibt oder ob es diese Präventionsarbeit gibt in den einzelnen Pfarren? Wird das überprüft von einer unabhängigen Stelle?
Also an sich müsste in der Visitation durch den Dächern überprüft werden, aber da habe ich erlebt, dass das überhaupt nicht funktioniert. Ja. Also wir, ich war jetzt wieder im Priesterrat und habe auch dort nochmal ganz deutlich gesagt, ich habe erst 21 Dekanate besucht, ja, ich weiß nicht, wie viel wir haben, keine Ahnung, ich habe es nicht nachgeschaut, es hat sich ja verändert, und ich war erst in 71 Pfarren von 520 oder 550, die wir haben. Also wir fahren dorthin, wo wir eingeladen werden, ja. Also da ist Luft nach oben. Und das ist genau der Knackpunkt. Wenn es nicht kontrolliert wird und wenn es keine Konsequenzen gibt, dann habe ich zwar Gott sei Dank nach wie vor sehr viele Menschen, die guten Willens sind und denen das ein Anliegen ist. Ja. Aber es gibt noch immer Leute, die sagen, ach, bei uns am Land gibt es das nicht, das gibt es nur in der Stadt. Ja. Ich bin fast am Ende. Wir gehen dann gleich in die Diskussion. Also der Interventionsplan und Notfallplan, das ist natürlich das, wo wir sagen, in jeder Schublade muss der sein. Was tue ich jetzt wirklich, wenn ich selbst betroffen bin von Gewalt oder wenn ich es beobachte? Also wichtig ist, ich habe ein Recht auf Hilfe und Unterstützung. Das ist wirklich nicht in den Köpfen verankert. Ja. Überlegt handeln, also mal aufzuschreiben, dokumentieren. Und dann ein vertrauensvolles Gespräch, ja, mal mit jemandem, dem ich vertraue. Oder ich rufe gleich bei einer Fachberatung an. Das kann ich auch anonym machen. Und alles, was eben schwere Gewalt ist, was strafrechtlich relevant ist, unterliegt der Meldepflicht an die Ombudsstelle, damit dem wirklich nichts mehr vertuscht wird. Ja. Bei häuslicher Gewalt ist die Verpflichtung, sich wirklich an eine Beratungsstelle zu melden, um dann abzuklären, ob man das an die MA11, Amt für Kinder- und Jugendhilfe, melden müssen. Also wir können auch bei häuslicher Gewalt nicht wegschauen. Und wir reden nicht den Täter darauf an, ob denn das jetzt wahr ist, sondern das macht bitte die Kriminalpolizei.
Und ich denke, man ja. müsste die Meldepflicht unterstreichen.
Unbedingt, ja. ja.
Pflicht, und das ist nicht in den Köpfen.
Ja, also bei den Schulungen sagen wir das sehr deutlich und wir merken ja auch, dass die Anrufe und Meldungen zunehmen. Das merkt man schon auch, ja. Das können wir dann durchschauen, wenn Sie das interessiert. Also wenn Sie dazu fragen, dann mache ich es gern, was nicht geregelt ist. Und da hängen wir auch. Wie tun wir denn, wenn ein Pfarrer zum Beispiel beschuldigt wird und aus der Pfarre genommen wird, wie wird dieses Umfeld unterstützt? Es stellt sich heraus, das Verfahren, das Strafrechtliche wird eingestellt. Wo setzt man dann diesen Pfarrer wieder hin? Wie wird mit diesem Umfeld, wer wird darüber informiert oder wird niemand informiert? Und dann natürlich, welche konkrete Unterstützung und Konsequenzen gibt es jetzt wirklich für Täter, Täterinnen? Ja, also da hoffe ich auch auf Regelungen, dass das deutlicher formuliert wird. Im Sonntag ist der Artikel gestanden, ja, dass Täter oder dass die halt nicht mehr in die Pastoral zurückkommen, sondern sie kommen ins Archiv und arbeiten dort mit oder im Altersheim, glaube ich, steht oder so. Und ich kann nur sagen, ich bin entsetzt. Ja, ja. Nein, ich bin entsetzt, weil ich mir denke, ein Mensch, der nicht mit Nähe und Distanz umgehen kann und sie und Kinder und Jugendliche vielleicht sexuell belästigt hat, der darf doch bitte nicht mit Menschen arbeiten, die vielleicht bettlägerig sind und, gell? Also, ja, aber wir sind, wie soll ich sagen, Sie haben die Zeit extensiv verringert und ja, wir haben viele Fragen. Und dann müssen wir drüber reden, was wir alles tun. Ich glaube, das ist auch etwas, was viel zu wenig medial transportiert wird, dass wir als Kirche bei all dem, was wir nicht tun und was zu langsam geht, aber wir tun schon was. Und es gibt Menschen wirklich, die sind ganz bemüht als Präventionsbeauftragte, Gruppenleiter, die tolle Arbeit leisten, auch in dem Bereich. Ja, ja, und damit mache ich jetzt einmal mit meinem Vortrag Schluss. Er hat jetzt doch fast eine Stunde gedauert, aber... Okay, ich habe mich ein bisschen verschätzt, auch mit der, wie lange das dauert. Vielen Dank jetzt einmal fürs Erste, für Ihre Aufmerksamkeit. Und